Im hügeligen lippischen Land zwischen Blomberg und Steinheim war die Ernte im vollen Gange. Die Bauern wollten die schönen Sonnentage ausnutzen, aber sie wurden dabei gestört. Ein Bote ritt über Land. Er hatte eine Liste bei sich, die in der Kanzlei des reichsgräflich-lippischen Amtsdrosten ausgefertigt war. Der Bote sprach im Dorf Belle auf mehreren Höfen vor. Am späten Nachmittag ritt er zur Lake. So nannte man die feuchte Niederung unterhalb des Molkenberges, deren Wasser sich im Teiche des Lakehofes sammelten. Ein stattlicher Hof, 129 Morgen Ackerland gehörten dazu und natürlich Wiesen, Weiden und Wald. Viel Vieh stand in den Ställen und in die Scheunen und Speicher wurde alljährlich viel Erntekorn gescheffelt. Dennoch war Johann Bracht, genannt Lakemeier, kein freier Bauer. Der Lakemeier musste an den Grafen zur Lippe und an andere adlige Herren hohe Abgaben entrichten und war ihnen Hand- und Spanndienste schuldig. Deshalb ritt der Bote nun zum Lakehof. Johann Lakemeier stand mit seinem Sohn Hannes am steinernen Brunnentrog vor dem großen Fachwerkwohnhaus. Die Männer nahmen bald den Hammer und bald den Wetzstein zur Hand. Sie schärften die Blätter ihrer Sensen.
Da kommt Besuch, Vater. Der Gutsknecht reitet her zum Hof.
Hab schon damit gerechnet, Hannes, dass man uns bei dem schönen Erntewetter nicht in Ruhe lässt.
Hier finde ich euch, Lakemeier. Ich hatte schon auf euren Feldern Umschau gehalten.
Wir waren früh zurück heute.
Der Rest Gerste war bald eingefahren.
Gut, dass ihr es geschafft habt, denn morgen fehlt euch ein Erntewagen. Ihr müsst ihn mit 4 Pferden bespannt aufs gräfliche Gut senden.
Sollt ihr auch Leute anfordern? Wir wollen nämlich in der Christbreite drüben den Roggen schneiden.
Kann ich mir denken, aber auf dem Gut haben wir dasselbe vor. Dazu muss der Lakehof außer dem Knecht auch noch 2 Mägde schicken.
Also 6 Hände weniger.
Habt ihr auch vom Henkenhof Dienste angefordert?
Der Henkenhof steht mit den gleichen Hand- und Spanndiensten auf der Liste.
Und, ich meine, habt ihr mir von da nichts zu bestellen?
Ach ja, hätte ich ja fast vergessen. Die Jungfer Ilse lässt euch sagen, dass sie morgen als Magd bei der Gutsernte Gaben bindet.
Dann bin ich der Knecht, der vom Lakehof kommt.
Du bist hier der Großknecht. Du machst an der Christbreite mit.
Aber Vater, ich dachte, du wärst froh, wenn ich dir mal einen Tag lang nicht auf den Kram gerede.
Du hast jüngere Brüder, die den Dienst leisten können.
Überlegt euch das nur in aller Ruhe. Wen ihr schickt, das steht euch ja frei.
Ein Vollspänner, ein Knecht und 2 Mägde sind morgen bei Sonnenaufgang im Gutshof.
Werd's ausrichten, Lakemeier. Macht's gut.
Vater, ihr wisst, dass ich mit Henkenmeiers Ilse so gut wie versprochen bin. Aber wann sehe ich sie schon mal, wenn ich zum Gut fahre? Kann ich wenigstens mit den Arbeitspausen mal ein Wort mit ihr reden?
Du denkst an dein Stelldichein. Dabei müssen wir morgen doppelt anpacken, wenn eingespannt und 6 Hände fehlen. Soll ich da auch noch die beste Kraft weggeben?
Mir wäre es ja auch lieber, wenn ich auf dem Lakehof arbeiten könnte, zusammen mit der Ilse. Heute am Tag. Noch böte ich die Hochzeit auf.
Es gibt anderes Wetter, ich spür's schon in den Knochen. Da soll ein richtiger Bauer an die Ernte denken und nicht ans Hochzeiten.
Wird ja sowieso nichts draus, wenn ich hier ewig Großknecht und Hoferbe bleibe.
So? Hättest du mich wohl gern unter der Erde, damit du hier Bauer wirst, wie?
Vater, so ist das nicht gemeint. Das wisst ihr ganz genau. Aber wenn ihr mit Mutter aufs alten Teil zögt, dann könnte ich den Hof übernehmen und endlich einen Hausstand gründen.
Ne, da wird nichts draus. Mit meinen 60 Jahren bin ich noch Manns genug, den Hof selber zu leiten.
Weshalb wollt ihr mich denn morgen hier halten, Vater? Doch nur deshalb, weil ihr bei den anstrengenden Arbeiten nicht mehr so gut durchhalten könnt.
Aha, aus der Ecke bläst der Wind. Also ich will dir mal was sagen, Hannes. Hol dir morgen 4 Pferde aus dem Stall, spann an und sorg, dass du zeitig mit dem Mägden im Gutshof bist. Ich werde hier auch ohne dich fertig.
Johann Lakemeier hat nichts dafür übrig, sich aufs Altenteil zurückzuziehen und seinem Sohn den Hof zu überlassen. Er fühlt sich noch rüstig und um das zu beweisen, strengt er sich am folgenden Tag bei der Roggenernte ganz besonders an. Mit den jüngsten Söhnen, den Töchtern und den restlichen Gesinde arbeitet er sich gehörig in Schweiß. Unterdessen half Hannes auf dem Gut des Grafen zur Lippe bei der Ernte. Auch Ilse Henkemeier war da und leistete Marktdienste für den väterlichen Hof. Während der Mittagspause hatten die jungen Leute Gelegenheit, die gemeinsame Zukunft zu erörtern. Hannes berichtete, wie es mit ihm und dem Vater stand.
Ja, Ilse, so war das. Wir sind aneinander geraten und ich fürchte, das kann noch lange dauern, bis Vater aufs Altenteil zieht.
Was soll denn dann aus uns werden, Hannes?
Wenn wir vorher heiraten könnten, dann käme Vater schneller zur Einsicht.
Soll ich den Großknecht heiraten und selbst Markt spielen auf dem Lakehof?
Du wirst die Bäuerin sein, Ilse.
Ewig kann ich nicht warten, Hannes.
Ja, die Einzige, die uns helfen könnte, das ist Mutter.
Die Lakemeierin. Gut. Sag ihr doch, dass wir uns am Sonntag nach dem Kirchgang über ihren Besuch sehr freuen würden.
Will ich gern tun. Hoffentlich hilft's.
Die Pause ist zu Ende.
An die Arbeit! Das Feld muss heute Abend geschafft sein.
Es dauerte noch viele Stunden, bis das Korn auf dem weiten Gutsacker gemäht, zu Gaben gebunden und zum Trocknen aufgestellt war. Erst am Abend kam Hannes mit den Mägden zum Lagerhof zurück. Dort wartete die Lakemeierin mit dem Nachtmahl. Sie nickte nur, als Hannes ihr von der Einladung erzählte. Der Sonntag kam. Gegen Abend saß Johann Lakemeier auf der Bank vor dem Hause und blickte über den blank gefegten Hofplatz zu den Nebengebäuden hinüber. Da war das Pferdehaus, der Schafstall, das Schweinehaus, das Backhaus und dann gab es noch ein zweites kleineres Wohnhaus, zu dem der Bauer nicht gern hinsah. Noch war es unbewohnt und erst wenn er sich aufs Altenteil zurückzog, würde er in diesem Leibzuchthaus wohnen müssen. Die Lakemeierin kam und setzte sich zu ihrem Mann auf die Bank.
Was ich dir noch sagen wollte, Johann, ich bin nach dem Kirchgang auf einem Sprung auf dem Henkenhof gewesen.
So, Grete, auf dem Henkenhof also?
Ja, also war schon sehenswert, muss ich sagen. Die Henkemeierin hat mir nämlich gezeigt, was ihre Tochter, die Ilse, an Aussteuer mitkriegt.
Aha, darum haben wir also lange auf das Mittagessen warten müssen.
Von dem schönen weißgebleichten Lein will ich gar nicht reden, aber da lagen in der Truhe auch noch ein paar Ballen Tuch.
Fehlt es uns etwa daran?
Ach du, ich hab doch immer nur Lemgoa-Tuch kaufen dürfen, solange du hier der Bauer bist auf dem Lagerhof. Die Jungfer Ilse dagegen, die bringt echtes englisches Tuch mit. Hm, wie Samt so weich fühlt sich das an. Und dazu hat sie Mieder und Leibstücke aus Damast. Feine Seidentücher, einen russischen Pelz und Schmuck, sag ich dir. Ich hab nur gestaunt. Eine silberne Halskordel ist dabei, so lang, dass sie mindestens ihre 5 Taler wert ist.
Der Lagerhof braucht eine Bäuerin, die arbeiten kann und nicht eine, die sich wie ein Pfau herausputzt.
Du bist ein Dummdübel, Johann. Die Jungfer Ilse, die scheut sich vor keiner Arbeit, da bürg ich für. Sie hat ja auch genug Schürze und Arbeitszeug bei ihrem Heiratsgurt. Ja, und dann, wenn sie die ganze Woche lang schrubbt und schafft und alles gut zusammenhält, dann gereicht es da dem Hof nicht zur Schande, wenn die Bäuerin sonntags beim Kirchgang auch was darstellt. Das ist meine Meinung von der Sache.
Wenn man dich so reden hört, dann könnte man fast denken, das Aufgebot wäre schon bestellt.
Zeit wär's. Hannes hat die 30 gepackt und wie alt soll er noch werden, ehe er den Hof bekommt?
Ich bin noch nicht so alt für den Hof. Frag doch, wer mit der Sense allen was vorgemacht hat, als der Hannes sich wegen der Ilse zum Hand- und Spanndienst drängelte.
Ich brauch nicht zu fragen. Ich weiß es auch so, wie du durchhalten kannst. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, wer dich abends pflegen muss, wenn dich das Gliederreißen plagt, weil du dir zu viel zugemutet hast. Bist ja jetzt noch ganz steif.
Soll ich denn nun der verfluchten steifen Knochen wegen aufs Altenteil ziehen oder weil dir das englische Tuch in der Nase sticht?
Ach Johann, du bleibst nun mal ein Dickkopf. Am besten ist es, du vergisst, was ich da eben gesagt habe. Ich werde schon weiterhin mit dem großen Haushalt fertig. Ich bin's ja gewöhnt, mich von früh bis spät mit dem Gesinde rumzuärgern. Ja, im Leibzuchthaus drüben, da hätte ich's wohl leichter. Da brauchte ich nur für uns beide sorgen. Aber, na...
Nun lauf doch nicht fort, Grete, zum Kuckuck. Kann ich denn an, dass du in ruhigen Trab kommen willst?
Ich muss in den Stall, Johann, die Kühe versorgen.
Also ich kann mir das Leibzuchthaus ja mal ansehen.
Ich hab immer drin sauber machen lassen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du deinen guten Rock staubig machst.
Die Lakemeierin ging ins Haus. Nachdenklich verharrte sie einen Augenblick in der 2 Stockwerke hohen Küche, die im Mittelteil des Hauses die ganze Hausbreite einnahm. All die Ehejahre hindurch hatte Frau Grete hier die Mägde angelernt, ihnen gezeigt, wie man die schweren Kessel und Töpfe an Haken über das Feuer schwenkt, wie man Speckseiten und Schinken im Rauchfang räuchert, wie man kocht und brät und würzt. Bald nun würde sie dieses Amt an die jüngere Bäuerin übergeben. Dazu den Garten, den Keller, die Arbeit im Stall. Sie öffnete die Tür zur Dehle. Die Kühe wollten versorgt sein. Die Dehle, so heißt der fuhrwerksbreite Gang, der vom mächtigen Dehlentor bis zur Küchenquerwand führt. Auch im Leibzuchthaus gab es solch eine Dehle. Der Bauer wanderte sie entlang, sah rechts und links die Ställe und Stände für das Vieh. Leere Ställe, leere Stände. Mit zögernden Schritten ging er da entlang, blieb stehen, verzog unwillig das Gesicht, kehrte um und floh richtig aus dem alten Teilhaus. Erst nach und nach gewöhnte er sich an den Gedanken, sich mit der Leibzucht zu begnügen. Und eines Tages nach Feierabend durchwanderte er mit seiner Frau gemeinsam den zukünftigen Alterssitz.
Das kannst du mir ruhig glauben, Johann. Hier in der Küche, da fühlst du dich bald zu Hause. Wenn nur erst das Herdfeuer prasselt und alles schön warm ist und gemütlich.
Dann sieh nur zu, dass du nicht zu kurz kommst, wenn du mit der jungen Bäuerin den Küchenkram aufteilst.
Mit der Ilse werde ich schon einig.
Komm, Grete, sehen wir uns mal die Wohnstube an.
Einen Schrank brauchen wir noch für das Essgeschirr.
Und zwei von den großen Stühlen hier mit den Kissen, die will ich auch hier haben. Auch wenn ich schon zugeben soll, dass ich ein alter Kerl bin, dann will ich auch bequem sitzen.
Sollst du auch, Johann. Das ist dein gutes Recht. Und in der Ecke da, da stelle ich den Webstuhl hin.
Du am Webstuhl und die feine Schwiegertochter? Die geht in englischem Tuch gekleidet? Nee, das wäre noch schöner. Nee, Grete, nee. Das Tuch, das wir für Kleider brauchen, das gehört zur Leibzug, denke ich.
Johann, ich freue mich doch darauf, dass ich mein eigenes Tuch weben kann. Ich tue es gern, bestimmt.
Nur ja, wenn das so ist.
Weißt du nicht mehr, wie wir hier auf dem Lagerhof angefangen haben? Da habe ich oft gewebt, bis tief in die Nacht rein. Und du hast mir Gesellschaft geleistet bei einem Krug Bier.
Stimmt, Grete, war ganz gemütlich, nicht? Aber dann sorg nur auch dafür, dass du unserer vornehmen Schwiegertochter den Kessel zum Bierbrauen abschwankst, hörst du?
Als die Ernte eingebracht war, wurde in der Kirche das Aufgebot bestellt. Aber ehe Hannes und Ilse heiraten und den Hof übernehmen konnten, musste noch ausgehandelt werden, was alles zur Leibzucht gehören sollte. Deshalb ging sonntags nachmittags Hannes mit dem Vater durch die Ställe und Ilse teilte mit der Bäuerin in der Küche die Gerätschaften auf.
Ein Milchschaft, zwei hölzerne Eimer, da brauche ich doch noch ein Butterfass.
Aber Lakemeierin, das habe ich doch schon auf der Liste stehen.
Ist wahr? Ach, ich bin doch auch schon ganz durcheinander. Gut, dass du alles aufgeschrieben hast, Ilse. Lies doch mal vor, was wir vereinbart haben.
Für den Garten einen Spaten, für die Dele eine Forke, Milchgäffel, zwei Eimer, ein Butterfass, ein Kessel mit Kesselhaken, ein Röster, eine Pfanne, ein Kübel.
Da fällt mir ein, habe ich dir schon gesagt, dass ich den Webstuhl mitnehmen will?
Nein, aber ihr könnt ihn gern haben. Ich finde hier ja andere Arbeit genug.
Wenn du mal was weben musst, kannst du natürlich jederzeit ins Leibzuchthaus kommen.
Tu ich, Lakemeierin.
Ach, da hätte ich bald vergessen. Der Braukessel, der muss aber auch mit in die Leibzucht.
Der Braukessel? Nein, das geht aber nicht, Lakemeierin. Hier auf dem Hof sind mehr Männer, die Bier trinken wollen.
Hilft nichts, Ilse. Der Kessel muss her.
Es gibt nur den einen und der bleibt auf dem Hof.
Du kannst dir doch einen neuen kaufen.
Wieso ich? Kauft ihr euch einen kleineren? Ihr könnt doch den großen gar nicht brauchen.
Ilse, nun sei doch vernünftig. Wenn der Braukessel nicht zur Leibzucht kommt, dann hängt bei mir drüben der Haussegen. Meinem Johann schmeckt das Bier nur aus dem Kessel da.
Also da soll doch der eigene Sohn verweigert mir, was ich großgezogen habe.
So nehmen sie auch Vernunft an, Vater.
Das fehlt noch, jetzt streiten sich auch die Männer.
Grete, ich bin dafür, wir sagen den ganzen Handel ab. So geht das nicht.
Um was habt ihr euch denn...
Vater will ein Pferd für die Leibzucht haben.
Ja, der braune mit der weißen Stirn, das ist mein Pferd.
Alle Pferde gehören ins Pferdehaus und zum Hof.
Bis auf den braunen mit der weißen Stirn. Wenn du mir den vorenthältst...
Hab ich euch nicht alles zugestanden, was ihr haben wollt? 4 Kühe, 2 Kälber, 5 Schweine, 5 Schafe.
Nur 5 Schafe?
Mehr wollte der Vater nicht haben.
Will ich auch nicht. Ich brauche in der Dele Platz für das Pferd.
Ich stelle den Webstuhl ins Leibzuchthaus und hab nur von 5 Schafen Wolle. Das reicht ja gerade zum Stricken.
Ihr könnt gern mehr Schafe haben, Mutter. 10 Schafe, 12 meinethalben, auch 14.
14 Schafe? Das klingt schon besser. Das reicht.
Also gut, 14 Schafe, aber kein Pferd.
Vater, hängt doch nun mal so an dem Pferd.
Ich habe es doch auch selber hochgepäppelt.
Vater, es ist doch nichts aus dem Weg. Ihr könnt damit ausreiten, wann ihr wollt. Ich will's nur nicht auf der Liste haben.
Aber der Braukessel, der kommt auf die Liste.
Hannes, was sagst du denn dazu? Wie soll ich hier ohne Kessel Bier für all die Mannsleute brauen?
Ich besorge einen neuen Kessel, Ilse.
Also gut, dann schreibe ich also den Braukessel zur Leibzucht.
Wir sind uns also einig, bis auf das Pferd.
Behalte das Pferd. Bei den 14 Schafen, da habe ich sowieso keinen Platz mehr in der Dele.
Johann Lakemeier konnte zufrieden sein. Die Leibzucht, die nun ausgemacht war, kam manchem kleinen Bauernhof gleich. Denn zum alten Teil gehörten nicht nur Haus und Garten, Gerätschaft und Vieh. Es gehörten auch Ackerland dazu, Wiese und Weide, so viel, dass es an Arbeit nicht mangeln würde. Allerdings hatte das zwischen Vater und Sohn abgeschlossene Abkommen noch keine Rechtskraft. Der Lagerhof war ja hörig und alles, was nun aufgeteilt war, gehörte ja dem Grafen. Johann Lakemeier war nur Erbpächter auf seinem Hof. Deshalb musste die gräfliche Kanzlei den Leibzuchtvertrag genehmigen. Johann Lakemeier und sein Sohn ritten nach Blomberg. Der gräfliche Amtsschreiber ließ sich berichten, was zur Leibzucht gehören soll.
Alle Wetter, Lakemeier, wenn der Hof so viel Leibzucht abgeben kann, dann scheint euch ja der Zehnte nicht sehr zu drücken.
Nur, Herr Amtsschreiber, ihr wisst genau, dass es mit den Zehnten nicht getan ist. Der Lagerhof gibt jährlich 200 Scheffel Korn, 155 Eier, 8 Hühner, 5 Hammel, 8 Taler, 52 Groschen dazu.
Gut, ich will ja nichts gesagt haben.
Außerdem geht die Leibzucht nicht verloren. Das Altenteil fällt ja den Hof zurück, wenn die Eltern das Zeitliche segnen.
Das muss auch so sein, damit der Hof seine Leistung voll erfüllt. Deshalb muss ich euch sagen, Lackemeier, dass ihr auf eure Leitzucht keine Schulden aufnehmen dürft. Gleichermaßen dürft ihr nichts verkaufen. Keinen Stuhl, keine Hacke und keinen Topf.
Das weiß ich, Herr Amtsschreiber.
Ihr seid im Gegenteil verpflichtet, die Leitzucht so in Ordnung zu halten, dass nichts verdirbt und verkommt. Der Herr Amtsdross könnte sonst den Vertrag, den wir unterzeichnen wollen, für ungültig erklären und euch die Leitzucht entziehen.
Der Herr Amtsdross wird keinen Anlass dazu haben.
Ich glaub's gern, ihr habt euer Lebtag gut gewirtschaftet und wer das gemacht hat, der bleibt sich auch im Alter treu. Ich hab's nur gesagt, weil es meine Pflicht ist.
Können wir ihn unterschreiben, Herr Amtsschreiber?
Langsam, langsam, junger Mann. Erst muss ja das Schriftort noch aufgesetzt werden. Also, schreiben wir. In der gräflich-lippischen Kanzlei zu Blomberg erscheint der leibeigene Johann Bracht, genannt Lackemeier, zwecks Übergabe des Lackehofs an seinen Sohn Johannes Lackemeier, welch selbiger gleichfalls erscheint zwecks Verschreiben der Leibzucht, umfassend erstens ein Acker.
In dem Schriftstück wurde aufgezählt, was zur Leibzucht gehören sollte. Johann Lackemeier und sein Sohn mussten unterschreiben. Auch der Amtsschreiber unterzeichnete und siegelte den Vertrag, nachdem die Ausschreibegebühr entrichtet war. Während der folgenden Tage wurde das Leibzuchthaus mit den überschriebenen Gut eingerichtet und ausgestattet. Die Ställe zu beiden Seiten der Dele füllten sich mit Kühen, Schweinen und Schafen. Und dann zog sich Johann Lackemeier mit seiner Frau aufs Altenteil zurück und im Haupthause wurde Hochzeit gefeiert. Viele Jahre vergingen, dann starb Frau Grete. Der Amtsschreiber kam, um vom Altenteil eine neue Vermögensliste anzulegen. Es war gut gewirtschaftet worden. Im Rauchfang hingen 6 Seiten Speck. Die Körnerkammer war angefüllt mit Gerste, Roggen, Hafer und Weizen, mit Wicken, Erbsen und Linsen. Johann Lackemeier bezahlte, was er des Sterbefalles wegen schuldig war. Dann sprach er mit seinem Sohn, dem jungen Lackemeier.
Ja, Hannes, so ist das nun. Ich bin übrig geblieben.
Vater, so ganz allein wirst du doch mit der Leitzucht gar nicht fertig.
Du brauchst nicht drum rum zu reden, Hannes. Ist dein gutes Recht, wenn du nur die halbe Leitzucht zurückhaben willst.
Du sollst aber alles behalten, Vater.
Och nee, mir tust du damit keinen Gefallen, Hannes. Wozu brauche ich noch einen Webstuhl? Nicht mal Töpfe brauche ich. Ich kann ja nicht kochen. Und mit all dem Land und dem Vieh werde ich allein auch nicht fertig.
Das war auch Mutters ganze Sorge, Vater. Deshalb hat sie mir vor ihrem Tode noch gesagt, Hannes, hat sie zu mir gesagt, Tante Agnes ist doch auch verwitwet. Und Vater braucht eine, die für ihn sorgt.
Tante Agnes, so?
Sie kommt gern her.
Naja, sie kennt sich ja in Stall und Küche aus.
Mutter meinte, am besten wäre, wenn du sie heiraten würdest. Allerdings, erben kann sie nichts, wenn sie dich überlebt. Das lässt die Leibzucht nicht zu.
Johann Lackemeier befolgte den Rat seiner verstorbenen Frau. So fand er Fürsorge und Pflege, bis er wenige Jahre später ebenfalls starb. Das Altenteil fiel nun wieder an den Lackehof zurück, nachdem der junge Lackemeier an Vieh und Hausrat und Korn bezahlt hatte, was der Tod des Vaters an Sterbefallsteuern kostete.
Da zogen die lippischen Schützgen nach Frankreich herein, um das Vaterland zu schützen. Zum Trude Riederer und zum Trude